Okay, ja, weil Sie gerade von Boujedra erzählt haben, den habe ich auch in Alger getroffen. Und als der schon bedroht wurde, ging er aus seiner Wohnung und überall in den Wänden stand Tod, Boujedra und so weiter und so weiter. Und wir gingen dann, ich hatte schon ein bisschen Angst, wir gingen dann zum Rundfunk, da hat er eine Sendung gemacht. Und dann haben wir uns ein Restaurant im Zentrum von Algier verkrochen. Verkrochen deshalb, die hatten außen das Restaurantschild schon weggemacht, weil sich da Nicht-Islamisten trafen. Und es war im ersten Stock und Boujedra kommt rein und in diesem alten französischen Restaurant der Kolonialzeit mit vergilbten Spiegeln steht alles auf vom Essen und klatscht, als Boujedra reinkam. Warum erzähle ich das? Weil ich nie gedacht hätte, dass die Situation in Deutschland mal genauso sein könnte. Ja? Ich kenne den Hamed Abdel Samad, ich kenne die Sehran Atish und wir haben jetzt hier in Deutschland genau dieselbe Situation wie in Algier damals, dass bestimmte Leute sich hier in Deutschland nicht mehr frei bewegen können, ohne mit 2 bis 6 Polizeibeamten von denen begleitet zu werden. Und dass das weiter überhaupt niemand auf der Linken kümmert, das finde ich furchtbar. Ja, voilà, und jetzt fange ich an. Also vor 90 Jahren, 1927, schrieb Sigmund Freud in die Zukunft einer Illusion, man werde ihn wegen seiner Religionskritik so wörtlich Seichtigkeit, Borniertheit, Mangel an Idealismus und an Verständnis für die höchsten Interessen der Menschheit vorwerfen. Und er fuhr fort, in früheren Zeiten war es anders. Da erwarb man sich durch solche Äußerungen eine sichere Verkürzung seiner irdischen Existenz und eine gute Beschleunigung der Gelegenheit, eigene Erfahrungen über das jenseitige Leben zu machen. Aber ich wiederhole, jene Zeiten sind vorüber. Die Zeiten sind wieder da, weltweit. In Deutschland zeugen unter anderem Hamed Abdel Samad oder Sehran Atish davon. Doch Hakenkreuzschmierereien in Brandenburg beunruhigen die Linke mehr als die Morde vom Breitscheidplatz in Berlin, von der Promenade des Anglais in Nizza oder vom Bataclan in Paris, denn diese Morde wurden ja nicht von Rechten begangen, wie die Morde des nationalsozialistischen Untergrundes. Die deutsche Linke fällt aus, wenn es um die Abwehr reaktionärer und faschistoider Tendenzen geht, die nicht aus Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen stammen, sondern aus Kabul, Kairo, Ankara, Teheran, Riad, Raqqa, Kairo, Algier oder Tetuan. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass es dort kein Auschwitz gegeben hat. Deshalb kommen in den Augen der Linken der Islamische Staat, Al-Qaida, Islamismus und Wahhabismus nicht aus einer bedrohlichen Tiefenströmung der muslimischen Kultur im Unterschied zu Pegida und zur AfD, denen die Linke anscheinend zutraut, den deutschen Faschismus wieder in Stellung zu bringen. Die Behauptung, es gäbe auch eine bedrohliche Tiefenströmung in der muslimischen Welt, manche sprechen sogar von einem islamischen Faschismus, hält die deutsche Linke für Islamophobie. Denn für die deutsche und westeuropäische Linke teilt sich die Welt in 2 Teile. Eine Unschuldszone und eine schuldige Zone. Die Unschuldszone ist die einzige sogenannte dritte Welt. Die schuldige Zone ist die sogenannte erste Welt, der sogenannte Westen. Aus der Unschuldszone der Welt kann in den Augen der Linken nichts selbstgebasteltes Böses kommen. Das Böse kommt in diese Welt nur aus dem Westen, heißt Kapitalismus, Kolonialismus, Imperialismus und Globalisierung. Dieser linken Dichotomie entspricht die des Islam. Seine Unschuldszone ist die der muslimischen Gläubigen, seine schuldige Zone ist die der Ungläubigen, die verantwortlich sind für alles Übel der Welt. Radikale Linke und radikale Muslime haben dasselbe Feindbild, den Westen. Hieraus erklärt sich die Konvergenz in der Weltsicht von den radikalen Linken und radikalen Muslimen, wie sie unter anderem Salman Rushdie und der tunesischstämmige Islamologe Abdelwahab Medeb feststellten. Raif Badawi, der ausgepeitschte Blogger aus Saudi-Arabien, muss lernen, dass der einzige Faschismus, der wirklich wehtut, der echte ist, der aus Deutschland. 2 Tage nach der Vernichtung der Türme in New York stellte Adrienne Göhler, damals Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Kultur in der rot-grünen Berliner Regierung, klar: Und natürlich steht dieses World Trade Center nicht etwa für eine Zivilgesellschaft, sondern es sind die schlechtinnigen Symbole für Globalisierung, für Kapitalismus, für Weltmacht. Es ist ein Weltmachtsymbol und dieses Symbol wurde angegriffen. Zitat Ende. Na bitte. Angriff auf eine Weltmacht, und zwar auf die westliche, ein Feind der Linken. Beruhigt euch, Leute, alles halb so schlimm. Sofort galt die Sorge der Berliner Senatorin nicht etwa künftigen Opfern des Islamismus-Islams, sondern, Zitat, einer Sündenbockbildung, die eine ganze Region, einen ganzen Erdteil möglicherweise in Diskredit bringt. Zitat Ende. Nicht die Angriffe des Islamismus-Islam also wären für solchen Diskredit verantwortlich, sondern der angegriffene Westen. 2001 begann die bislang erstaunlichste Inszenierung von Linken, Grünen und Sozialdemokraten. Sie heißt, alles fliegt in Stücke, nur der Islam bleibt heil. Obwohl er inzwischen nicht nur den Westen eingreift, sondern auch Afrika und Asien, ganz abgesehen von Algerien, in dem schon 10 Jahre vor 9/11 Massaker stattfanden, die in ihrer Bestialität in nichts dem des IS 20 Jahre später nachstanden. Wenn der Fanatismus die Krankheit des Katholizismus und der Nazismus die deutsche Krankheit darstellen, dann ist im Fundamentalismus zweifellos die islamische Krankheit zu sehen, schrieb 2 Jahre nach New York der tunesische Islamologe Abdelwahab Medeb, und die gesamte muslimische Aufklärung teilt seine Analyse. Doch Linke, Grüne und Sozialdemokraten diagnostizieren die Krankheit des Islam hinweg mit der Zauberformel: Der Islam hat mit dem Islamismus nichts zu tun, obwohl sie historisch unhaltbar ist. Manche Nachfahren der Aufklärung sind blind für die Aufklärung anderer, bemerkt dazu der tunesischstämmige Psychoanalytiker Fethi Ben Slama. Vom Islam abgetrennt schwebt der Islamismus in Deutschland und Westeuropa ideologisch unfassbar irgendwo im Nirgendwo, aus dem er dann und wann zuschlägt. Nach den Attentaten vom 13. November 2015 in Paris, bei denen 130 Personen von muslimischen Dschihadisten umgebracht wurden, mahnte der EKD-Vorsitzende Heinrich von Bedford-Strom, jetzt komme es auf die richtigen Worte an. Das Wort Islam gehörte für ihn nicht dazu. Justizminister Heiko Maas erwartete von den muslimischen Verbänden die Botschaft so wörtlich: Das hat alles nichts mit dem Islam zu tun. Da wird der Name Allahs missbraucht. Die muslimische Religionspädagogin Lamia Kador empfand es als Beleidigung, sich als Muslimin von den Attentaten distanzieren zu sollen, und erklärte, es ist den Attentätern egal, wen sie töten. Es ist ihnen egal, ob Muslime dabei sind. Und ZDF-Chefredakteur Peter Frey kommentierte, es handle sich um irregeleitete Menschen, um einen Missbrauch der Religion. Bedford Strom empfahl angesichts des Blutes von Paris so wörtlich, die Kostbarkeit des Lebens wahrzunehmen und mit der Unsicherheit des Lebens umgehen zu lernen. Er richtete seine Mahnung an uns, nicht an die Attentäter. Er fragte nicht, warum der Islam seit Jahrzehnten mehr und mehr Gläubige hervorbringt, die diese Kostbarkeit mit Füßen treten. Fragte nicht, warum sie sich dafür ausgerechnet den Islam und keine andere Religion aussuchen. Heiko Maas fragte nicht, warum der Islam sich seit Jahrzehnten zu einem immer mörderischen Missbrauch eignet, obwohl er mit ihnen doch nichts zu tun hat. Lamia Kador sah, da die Terroristen auch Muslime, die im Pariser Bataclan oder auf den Kaffeeterrassen gewesen wären, nicht verschont hätten, den Islam außerhalb der Schusslinie. Als ob das Christentum zu Zeiten der Inquisition nichts mit dieser Inquisition zu tun gehabt hätte, weil da Christen Christen quälten, die sie nicht für Christen hielten. So wie heute im Islam Muslime Muslime töten, die sie nicht für Muslime halten. Dieses nun schon 16 Jahre andauernde öffentliche Verdrängungsritual in Bezug auf den Islam hält ein führender Muslim aus Asien inzwischen für derart gefährlich, dass er sich deshalb am 19. August über die Frankfurter Allgemeine Zeitung an die Politiker Westeuropas gewandt hat mit folgenden Worten: Die westlichen Politiker sollten aufhören zu erzählen, dass Fundamentalismus und Gewalt nichts mit dem traditionellen Islam zu tun hätten. Das ist schlicht falsch. So der Generalsekretär der größten Muslimvereinigung Indonesiens, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Es nutzte nichts. Dass der Islam mit dem Islamismus nichts zu tun habe, erklärte wenig später Angela Merkel in ihrem Fernsehduell mit Martin Schulz, der seinerseits im Brustton des Selbstverständlichen erklärte, der Islam sei eine Religion wie jede andere. Ein Beweis für Ihre Behauptung haben weder CDU noch SPD, Grüne oder Linke in den letzten eineinhalb Jahrzehnten erbracht. Aber so wird das nicht funktionieren, warnt sie nun der Generalsekretär der größten Muslimvereinigung Indonesiens und fordert, man muss das Problem benennen und sagen, wer und was dafür verantwortlich ist. Der indonesische Muslim stellt fest, zu viele Muslime sehen die Zivilisation, das friedliche Zusammenleben von Menschen verschiedenen Glaubens als etwas an, das bekämpft werden muss. Und ich glaube, dass viele Europäer das spüren. Es gibt doch eine immer größere Unzufriedenheit im Westen, was die muslimischen Minderheiten angeht, eine steigende Furcht vor dem Islam. Seit Jahren bestätigen alle entsprechenden Umfragen in Europa und Deutschland die Worte des muslimischen Geistlichen aus Indonesien, der in seinem eigenen Land derzeit die immer vehementere Ausbreitung der Krankheit des Islam erlebt, wie auch Bangladesch sie erlebt, wo die Morde an Vertretern sogenannter unislamischer Lebensweisen sich häufen, wie auch Pakistan und Afghanistan, der Sudan, Nigeria, Burkina Faso, Mali, Dänemark, Frankreich, Belgien, Spanien, Deutschland, Mali und Marokko, England, Finnland und Algerien sie erleben. In Algerien konnte ich mir selbst ein Bild davon machen, wie ein multikulturell relativ aufgeschlossenes Land mit den Islam als schon sich binnen eines Jahrzehnts in eine muslimische Zwangsanstalt, in eine islamische Zwangsanstalt verwandelte, in der alles sogenannte Unislamische verfolgt oder mit dem Tod bedroht wird. Als ich nach den 10 schwarzen Jahren des Terrors aus Algerien nach Deutschland zurückkehrte, traute ich meinen Ohren nicht. Die 150.000 Toten, die Hunderte wegen gemischter Klassen abgebrannten Schulen, die Säureattentate auf sichtbare Frauenbeine, das Köpfen von Dampfbadbetreibern, die Zerstörung von Weinregalen per Kalaschnikow-Salve, die Ermordung christlicher Schwestern und weißer Väter und last but not least die Hinrichtung einiger meiner muslimischen Freunde, hätten mit dem Islam nichts zu tun, belehrten mich 68er, Gewerkschafter, Grüne, SPDler. Es sei dem islamistischen Untergrund von der bewaffneten islamischen Gruppe GIA nicht um den Islam gegangen, sondern um den Widerstand gegen das korrupte, diktatorische Militärregime, letztlich also um mehr Gerechtigkeit und Demokratie. Mit der Religion hätte das nichts zu tun. Sie könnten ja meine Traumatisierung verstehen, doch diese verstelle mir den analytischen Blick. Ich fragte meine linken Weggefährten aus der Zeit des Kampfes gegen den Atomtod, ich bin alt, der Demos gegen den Vietnamkrieg, später gegen die Aufstellung der Pershing 2 und die Atomkraftwerke, des Engagements für Hausbesetzungen und die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie die Abschaffung des homosexuellen § 175. Warum haben die Islamisten in Algerien dann genau jene Intellektuellen, jene Schriftsteller, Künstler, Theaterleute, Filmemacher und Sänger umgebracht, die gleichfalls allesamt gegen das korrupte Willkürregime gewesen sind? Warum sollten sie das getan haben, wenn es ihnen doch um das Wohl des Volkes gegangen ist? Darauf bekam ich Antworten aller, das liegt an der geistigen Entwurzelung Algeriens durch den Kolonialismus, obwohl zum Beispiel der Arzt und Schriftsteller Ladi Flissi in seiner Jugend auf Seiten der Befreiungskämpfer in der Schlacht von Algier gegen Massus Fallschirmjäger gekämpft hatte. Er, einer meiner muslimischen Freunde, wurde in seiner Praxis in der heruntergekommenen Kaswa von Algier mit 2 Schüssen niedergestreckt, obwohl er hier den Ärmsten der Armen half. Flissi hatte aber in den Augen der Islamisten einen Kardinalfehler, ebenso wie alle anderen umgebrachten Intellektuellen. Sie wollten Auswege aus der politischen und sozialen Misere zeigen, aber andere als über die Errichtung eines Gottesstaates. Insofern waren die Intellektuellen die schärfste Konkurrenz für die Islamisten. Denn für sie ging es in erster Linie um die Herrschaft der Religion. Sie nannten es das Wohl des Islam und erst in zweiter Linie um das Wohl des Volkes, wenn überhaupt. Als diese Argumentation bei meinen linken Weggefährten nichts fruchtete, berichtete ich von Tamez Gida. In der dortigen Schlucht baute die jugoslawische Firma Hydroelektra 1993 im Auftrag der algerischen Regierung einen Staudamm. In einer Dezembernacht schlichen sich bewaffnete Untergrundislamisten an die Baracken der Hydroelektroarbeiter, banden den Jugoslawen die Hände mit Draht auf den Rücken, schauten nach, wer beschnitten war und wer nicht. 12 unbeschnittene Kroaten wurden noch in der Nacht zum Flusslauf geführt, mussten nebeneinander niederknien, einen nach dem anderen schnitten sie die Kehle durch. Selektion nach rein religiösem Raster. Denn die verschonten bosnisch-muslimischen Hydroelektra-Mitarbeiter waren als Techniker ebenso wie die Islamisten es nannten, Unterstützer des Tyrannen, also des Militärregimes, wie die abgeschlachteten Kroaten. Bald wurde das Raster Gläubige, Ungläubige auch auf Muslime selbst ausgeweitet. Sie wurden nach Wahren und Falschen, sprich nach Verwestlichten und Nichtverwestlichten unterteilt. Als Nikolaus Schneider im November 2014, damals noch Ratspräsident der EKD, von den Islamverbänden eine tiefergehende Auseinandersetzung, so sagte er, mit Ansatzpunkten für die Legitimierung von Gewalt im Koran und in der islamischen Tradition verlangte, ließ die Taz ihr schärfstes Fallbeil auf Schneider niedersausen. Zitat: Der Stammtisch wird ihm applaudieren, kommentierte die Zeitung. An diesem Stammtisch säßen dann auch einige von meinen muslimischen Freunden, wären sie am Leben gelassen worden, von der Gewalt des Islam. Der algerische Schriftsteller Taha Djaud etwa, der Satiriker Said Mekbel, der genannte Arzt Ladi Flissi. Sie hätten Nikolaus Schneider applaudiert dafür, dass er die Kardinalfrage stellte. Die Frage nach den Wurzeln der grenzenlos wachsenden Gewalt im Namen des Islam. 10 Jahre vor Nikolaus Schneider hatte der tunesische Islamologe Abdelwahab Medeb bereits an die islamische Welt appelliert, Zitat: Die Muslime müssen sich der Frage Islam und Gewalt stellen. Der Zusammenhang ist ein Faktum. In der Geschichte und in den Schriften. Wir haben es mit einem Propheten zu tun, der selber getötet und zum Töten aufgerufen hat. Zitat Ende. Als hätte der Mann im Mond plötzlich ein Messer herausgeholt und begonnen, auf die Erde einzustechen, so unvorstellbar erschien mir nach Algerien und nach 9/11, was da geschah. Von meinen linken Frankfurter Freunden nun auch selbst permanent der Islamophobie und der Fremdenfeindlichkeit besichtigt, obwohl ich in Nordafrika inzwischen mehr muslimische Freunde hatte als nicht-muslimische in Frankfurt, suchte ich verzweifelt nach einem Beweis, dass Islamkritik nicht islamophob sei. Es galt also, einen Muslim zu finden, den man nicht als verwestlichten Intellektuellen abtun könnte. Ein Muslim, wie er muslimischer nicht sein konnte und der dennoch den Islam nicht vom Islamismus trennte. Schließlich fand ich ihn. Soheb Ben Sheikh, damals Großmufti von Marseille, Rechtsberater von 46 muslimischen Gemeinden der Stadt am Mittelmeer. Seine Islamkritik würden auch die Islamverbände in Deutschland nicht als unwissenschaftlich abtun können. Soheb Ben Sheikh kam aus einer seit Generationen tief religiösen muslimischen Familie. Von seinen Onkeln waren 7 Imame. Ben Sheikhs Vater, Sheikh Abbas, war ein renommierter Islamgelehrter, überdies Präsident des Hohen Islamischen Rates Algeriens, später Rektor des Muslimischen Instituts der Großen Moschee von Paris. Seine Vorfahren hatten in Algerien Zawiyas gegründet, religiös-soziale Gemeinschaften. Soheb Ben Sheikh selbst war an der Al-Aqsa-Universität in Kairo in islamischer Theologie ausgebildet worden, nachdem er in Saudi-Arabien seine Kindheit und in Algerien seine Schulzeit verbracht hatte. Er kannte sich also sowohl im Nahen Osten wie in Nordafrika aus. Dieser Religionsgelehrte sah die Ursache für die erschreckende Entwicklung des Islam im Islam selbst. Zitat: Das größte Gut einer Religion liegt in ihrer Theologie, aber ihr größtes Übel kommt ebenfalls aus ihrer Theologie, wenn sie stagniert, verkündete der damalige Großmufti von Marseille öffentlich, was ihm die Feindseligkeit der meisten Marseiller Imame einbrachte. Auf meine Frage, ob die Angst vor dem Islam berechtigt sei oder Ausdruck von Islamophobie, antwortete Soheb Ben Sheikh in die Kamera: Die Angst vor dem Islam ist voll berechtigt. Im Namen dieser Religion werden die schrecklichsten Verbrechen begangen. Im Namen dieser Religion geschieht derzeit eine ungeheure Barbarei. Wenn die Menschen Angst vor dem Islam haben, so ist das völlig normal. Auch wenn ich kein Muslim wäre, würde ich mich fragen, was das für eine Religion ist, auf die sich Verbrecher berufen. Soheb Ben Sheikh hatte vom Islam gesprochen und die in dessen Namen verübten Verbrechen nicht auf einen Islamismus abgeschoben. Die von Linken, Grünen und Sozialdemokratie sowie den Islamverbänden errichtete Schutzmauer, die beide trennt und die den Islam bis heute davor bewahrt, sich mit sich selbst auseinandersetzen zu müssen, gab es für Soheb Ben Sheikh nicht. Das, dachte ich, müsste meine linken Weggefährten doch beeindrucken. Hatten Sie nicht einst den Spruch erfunden, unter den Talaren Muff von 1000 Jahren, um Reformen voranzubringen? Dann müsste Ihnen doch die Islamkritik eines Ben Sheikh einleuchten, der im Grunde doch auch sagte, von den Minbaren Muff von 1000 Jahren. Minbar heißt die Kanzel der Moschee. In der Welt der Moscheen, so der Großmufti, herrscht oft noch die Dummheit, die Unwissenheit. Niemals ein Wort der Selbstkritik. Niemals. Die ganze Welt hat Unrecht und wir ruhen uns auf unserer kleinen Wahrheit aus. Das zeigt eine Denkfaulheit, wie sie typisch ist für das Ende großer Dynastien. Ich aber hatte nun das Gefühl, dass es mit der kleinen linken Dynastie im Frankfurter Norden langsam zu Ende ging. So sehr weigerte man sich dort, die Schutzwand zwischen Islam und Islamismus zu durchbrechen. Man machte eine Wand aus Muslimen daraus. Man machte sie dadurch unangreifbar, diese Trennwand, dass man sagte, wer den Islam angreife, greife die Muslime an. Als ob wer den Stalinismus einst angriff, die Russen angegriffen hätte. Als ob wer das Christentum angriff, die Kirchgänger angriff. Als ob wer den Kapitalismus angriff, die Arbeiter und Angestellten angriff. Im Gegenteil konnte man doch eine Ideologie, eine Religion gerade um dessen Willen kritisieren, was sie aus Menschen machte, die man mochte. Ich hatte genug Frauen und Männer in 10 Jahren Nordafrika unter dem Islam leiden sehen, als dass mir seine ideologische Macht hätte gleichgültig bleiben können. So Herr Ben Sheikh sah immerhin einen Hoffnungsschimmer, und zwar in Europa. Er sagte, theologisch kommen wir weiter, wenn wir die Freiheit nutzen, die wir in Frankreich haben. Dieses Glück, in einem modernen Rechtsstaat zu leben. Das sind Dinge, die es bei uns nie gab und die wir in diesem muslimischen Denken verwirklichen müssen. Jedes Jahrhundert muss sich ein neues Bild vom Koran machen, muss ihn mit seiner eigenen Intelligenz interpretieren. Sonst geht die Religion zugrunde, was ja bereits geschieht. Das liegt an dieser am Buchstaben klebenden, hausordnungshaften Auffassung, die die Intelligenz der Muslime in Ketten legt. Die Deutsche Linke aber kann man abhaken, was die Befreiung aus diesen Ketten angeht. Sie, die einst den ersten Club Voltaire in der Bundesrepublik gründete, hat den Voltaire in sich schon längst begraben. Voltaire schweift jetzt eher zwischen Tanger und Tunis umher, veranstaltet öffentliche Anti-Ramadan-Picknicks in Marokko und Algerien, um gegen den Zwang zum lebenslänglichen Muslim bleiben müssen, das keine Gewissensfreiheit zulässt zu demonstrieren, wird dafür verprügelt, festgenommen und riskiert Gefängnis. Trifft sich zum ersten Kiss-In auf muslimischem Boden vor dem Parlament in Rabat als Antwort auf das Gerichtsverfahren gegen ein 14-jähriges Mädchen und 2 15-jährige Buben. Das Mädchen hatte seinen Freund geküsst und dessen Freund hatte das Bild ins Internet gestellt. Tötet sie, hatten die Frömmler im Netz gefordert. Daraufhin gab es das Solidaritäts-Kiss-In von rund 40 Leuten, die von Gegendemonstranten schnell zusammengeschlagen wurden. Tötet ihn, forderte ein Proteststurm von Gläubigen, nachdem ein marokkanischer Journalist gefordert hatte, die Bestrafung von Sex vor und außerhalb der Ehe aus dem Gesetzbuch zu streichen. Tötet ihn, rief auch ein wilder Haufen von Studenten an der Universität El Jadida in Marokko, nachdem der Dekan eine Vorlesung über das Werk des marokkanischen Schriftstellers Abdellah Taya gestattet hatte. Nur durch Flucht konnte der Dekan verhindern, gelyncht zu werden. Abdellah Taya hatte sich als erster Intellektueller Marokkos als homosexuell geoutet. Die Verfolgung der Anti-Ramadan-Pickniker, der Küssenden, der sexuelle Freiheit fordernden Journalisten, der Homosexuellen erfolgt nicht durch einen sogenannten Islamismus, sondern durch einen Staatsislam, wie er sich in den Gesetzen Marokkos, Algeriens und anderer islamischer Länder widerspiegelt. Überall auf der Welt, wo der Islam zur beherrschenden ideologischen Macht wird, werden Frauenrechte und Gedankenfreiheit eingeschränkt, Minderheiten verfolgt. Darauf hinzuweisen, auf diesen gefährlichen Kern des Islam und nicht irgendeines Islamismus, auch hierzulande, wo er die Macht dazu, Gott sei Dank, noch nicht hat, wird von der Linken als islamophob gegeißelt. Wann endlich begreifen Linke, Grüne und Sozialdemokraten, dass Islamkritik mitnichten bedeutet, Muslime anzugreifen, sondern sie vor den menschenverachtenden Komponenten des Islam zu schützen, die sich gegen Frauen, Homosexuelle, Andersdenkende und sogenannte Ungläubige richten, also auch gegen Millionen von Musliminnen und Muslimen? Wann endlich wird der deutschen Linken bewusst, wie rechts sie ist, wenn sie den Islam gegen Kritik schützt, dass sie mit ihrer Diffamierung von Islamkritik ein reaktionäres Gedankengut unterstützt, das dass das der AfD an Wirksamkeit und Ausbreitung bei weitem übertrifft, dass sie mit dem Islam einen absoluten Gegner kultureller Vielfalt